Amen. Unser Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Erlöser, wirklich aus großer Dankbarkeit, mit großer Freude bin ich heute hier und ich danke dir, dass du die Gelegenheit gibst, dass ich unter Geschwistern sein darf, die mit mir diesen kostbaren Glauben teilen, die denen dieses Geheimnis offenbart worden ist, das Evangelium Jesus von dir, denen es gegeben ist, die Dinge zu sehen und die Dinge zu schauen, denen es gegeben ist, in das Reich Gottes hineinzugehen. Wie wunderbar, denen es gegeben ist, dein Wort zu lesen und nicht nur Buchstaben zu lesen, nicht nur irgendwelche Geschichten, sondern zu verstehen, was du uns dadurch zu sagen hast. Danke, danke dafür, für diese Gnade, an der wir teilhaben dürfen, nicht weil wir in uns selbst irgendein Privileg oder eine Voranstellung haben an anderen gegenüber, das uns dazu überhebt über andere. Nein, im Gegenteil, Herr, das ist pure Gnade, pure Gnade. Und ich danke dir dafür und so bete ich zu dir, Jesus, dass noch viele, viele es hören können und dass du dieses Geheimnis offenbarst, Herr, dass es das nicht geheim bleibt, dein Ratschluss, nicht geheim bleibt, dein Plan, dein Evangelium, Herr. Öffne die Augen, öffne die Herzen. Wir beten immer wieder und werden nicht aufhören zu beten, Herr. Danke, dass du treu bist und dass du gerne gibst. Auch für dieses Studium jetzt heute, deines wunderbaren Wortes, Herr, deines heiligen Wortes, deiner Schrift. Herr, bewahre uns ganz nah bei dir. Lehre uns, wie wir dieses Buch zu lesen haben, wie wir darin das Evangelium erkennen können und davon Zeugnis geben. Lehre uns das durch deinen guten, heiligen Geist. Amen. So lade ich euch ein, den Galaterbrief aufzuschlagen. Wir sind im dritten Kapitel. Könnt ihr euch noch erinnern? Jawohl, wunderbar. Ich nehme euch kurz mit hinein, dass wir den Gedankengang wieder aufnehmen, dass ihr euch mit mir erinnert, wo wir gerade sind und was wir gerade behandeln. Das dritte Kapitel, in diesem dritten Kapitel zusammen mit Kapitel 4 geht es um die Verteidigung des Evangeliums, in der Paulus auf wunderbare Art und Weise aufzeigt, dass das Evangelium von Jesus Christus, dass wir gerettet werden allein aus Glauben und nicht aus Gesetzeswerken, dass es Gottes Plan eben von Anfang an war. Um das zu belegen, um das zu begründen, geht er durch diese beiden Kapitel durch und zeigt zuerst auf den Galatern und erinnert sie, wie sie den Heiligen Geist empfangen haben. Wie haben sie die Verheißung, die Gott versprochen hat, die Verheißung des Lebens durch seinen Geist, wie haben sie empfangen? Und er erinnert sie und sagt, das hat doch nichts damit zu tun gehabt, als ihr versucht habt, aus euren eigenen Werken das von Gott irgendwie zu erarbeiten. Dann schenkt euch nicht den Geist, sondern als ihr die Botschaft, die Kunde des Evangeliums gehört habt, dann kam der Geist. Und Gott stellte sich doch zu diesem Glauben durch Zeichen, Wunder und bestätigte, dass es allein dieser Weg ist. Also er erinnert sie oder ja, appelliert an ihre Erfahrung, die sie gemacht haben und sagt, reflektiert das mal, denkt darüber nach, wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und die Antwort muss ganz klar sein, ist offensichtlich, das war allein aus Glauben und eben nicht aus Werken, aus Gesetzeswerken. Um das dann zu vertiefen oder jetzt wirklich zu belegen, geht er zurück und zwar sehr, sehr weit zu Abraham. Und er geht zu dem, auf den sich das ganze Volk Israel gründet, die ganze Nation und ihre Identität sich gründet. Und er geht zu Abraham und macht eben da genauso deutlich und sagt, von Anfang an, schon bei der Gründung bei der Schaffung des Volkes Gottes in dem Vater Abraham, hat Gott das von Anfang so hineingelegt und so gemacht, dass das immer aus Glauben war. Auch bei Abraham war es nicht aus Werken, sondern aus Glauben. Und dann kommt er zu dieser gewaltigen und wichtigen Aussage. Schaut mal, Kapitel 3, Vers 7. Er sagt, das ist, was wir daraus erkennen sollen. Er kennt daraus, die aus Glauben sind, diesen Abrahams Söhne. Das ist so das erste Statement, das er sagt. Die Nachkommenschaft Abrahams, die Söhne Abrahams, das sind die, die aus Glauben sind, nicht die aus Werken sind. Das ist so der erste Pfeiler, den er einschlägt und das erste Statement, das er macht und sagt, das ist Gottes Plan. Um das natürlich zu belegen, geht er und zitiert er. Und das ist, warum ich diesen Abschnitt so sehr liebe. Es geht darum, zu schauen, wie der Apostel Paulus von Jesus Christus selbst gelernt, das Evangelium von Jesus Christus empfangen, wie er als ein sehr geschulter Rabbiner und ein Meister des Gesetzes wie er nun als ein Jünger des Reiches, als einer, dem die Augen geöffnet und das Evangelium des Reichs offenbart worden ist, wie er jetzt nun das Alte Testament liest. Und er liest es anders, wie er es früher gelesen hat. Er war früher sehr, mit Sicherheit mit allen anderen, er sagt selber, er war einer der fleißigsten, der eifrigsten. Er kannte das Alte Testament in einer besonderen Art und Weise, intensiven Art und Weise. Aber erst in Jesus Christus wird dieses Geheimnis offenbart. Und nun liest er die Geschichten Abrahams und Isaak und Jakobs und die Propheten und die Psalmen. Er liest sie in einem neuen Licht. Und darum liebe ich es. Warum? Weil ich sehe und ich lerne, wie sollen wir das Alte Testament lesen. Und hier kommt jetzt eine Belegstelle nach der anderen. Paulus zitiert eine AT-Stelle nach der anderen, um das zu belegen, das Evangelium zu begründen und das Evangelium das zu verteidigen. Und immer wieder vom Alten Testament, immer wieder vom Alten Testament. Übrigens, es war immer seine Gewohnheit. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen und seinen Missionseifer sehen, und sehen wir immer wieder, wenn er in eine Gegend kam, in eine Stadt kam, dann in ein Dorf kam, sucht er immer die Synagogen auf und dann heißt es, nach seiner Gewohnheit legte er ihnen das Evangelium von der Schrift aus. Also er ging hin und machte genau das. Er erklärte das Evangelium und sagte, schaut mal, was da steht, was da steht, was da steht. Er überführte und bestätigte und verteidigte dieses Evangelium immer mit der Schrift. Und das haben wir hier, eine gute Lektion zum Lernen, wie wir das Alte Testament zu lesen haben. Nicht, dass ich Zweifel habe, dass ihr das nicht tut, aber es ist trotzdem immer wieder gut. Und heute werden wir einen Abschnitt uns anschauen, der, ich hoffe, in diesem Licht und in diesem Kontext vielleicht neu wird er nicht sein, aber vielleicht neu erscheint oder herrlich erscheint. Ich hoffe, dass es für euch immer, also dass es auch zum Gewinn sein wird. Wenn ich das immer sage, dann ist es so, dass in der Vorbereitung für mich das ein Gewinn ist und dann gehe ich zur Bibelstunde oder zur Predigt und sage, Herr, lass es für Sie auch zum Gewinn werden. Ich hoffe so, dass es etwas davon rüberkommt. Wir werden das gleich sehen, um was es da geht. Also, es geht um die Erkenntnis, dass die Nachkommenschaft Abrahams diejenige ist, die aus Glauben entsteht. Das ist das Erste, was er sagt. Dann zitiert er die Schrift und sagt, dass es das Evangelium, dass die Schrift dieses Evangelium schon in Abraham verkündigt hatte. Und erinnert euch, an welcher Stelle das Evangelium das schon verkündigt hat. Schaut mal, in Vers 8 heißt es, die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft, also das Evangelium voraus. Und jetzt wird zitiert die gute Botschaft, das Evangelium. Und das ist für mich ein Beispiel, wie ich früher das gelesen habe und wie ich es jetzt zu lesen habe. Schaut mal, jetzt wird zitiert und heißt, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Das sagt Paulus, das ist gute Nachricht. Das ist Evangelium. In dir werden gesegnet alle Nationen. Das heißt, das Evangelium, beim Evangelium geht es um den Segen und wie man diesen Segen Gottes bekommt. Und dem Abraham wurde versprochen und seine Verheißung gegeben, Abraham, in dir, das heißt, und dann wird es später erklärt, in deinem Samen, in deiner Nachkommenschaft, in deiner Linie, Abraham, bekommt man den Segen. Und das Erste, was wir lernen, diesen Segen Gottes bekommen wir allein aus und durch den Glauben. So, das ist die gute Nachricht und wir haben uns die Geschichte Abrahams etwas angeschaut, wir haben Beispiele angeschaut, wie Abraham den Glauben empfing und wie Gott dem Abraham den Glauben beibrachte und wie auch dieser Glaube bei Abraham auch dann auf den Prüfstand kam und letztendlich auch bewährt wurde als ein echter, wahrer, rettender Glaube. So, dieser Glaube ist das Evangelium und das hat Gott dem Abraham schon verkündigt, die Schrift hat es verkündigt, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Ich möchte euch da ein bisschen gedanklich da herausfordern, einfach nur zur Reflexion. Wenn ihr das Alte Testament lest und bei eurer stillen Zeit mal wieder da durchkommt, weil ihr anfangt wieder die Bibel von vorne zu lesen und kommt ja ziemlich schnell an 1. Mose Kapitel 12 und ihr das lest oder es gelesen habt, habt ihr dann sofort gedacht, Evangelium, gute Nachricht. Eigentlich nicht so, oder? So, da denkt man, vielleicht nicht sofort, dass wir hier beim Evangelium sind, aber das ist Darum finde ich diese Stellen hier im Galaterbrief oder im Neuen Testament so wichtig, weil die bringen uns bei und sagen, Willi, liest nicht zu schnell. Paulus hat gesagt, das hat was mit dem Evangelium zu tun. Also nehme ich mir die Zeit und frage mich, was hat es mit dem Evangelium zu tun? So, das ist das erste Schriftzitat und der erste Beleg, den Paulus hier bringt, um das deutlich zu machen. Vers 9 macht er so ein Zwischenfazit. Und schaut mal bezüglich des Abrahams. Und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, Vers 9. Folglich, das ist so, was kommt dabei raus? Also was ist die Konsequenz? Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Es geht hier um das Evangelium und ich wiederhole es doch mal, es geht um den Segen, den wir von Gott empfangen. Auf welchem Weg empfangen wir den Segen? Denn Segen ist Leben. Segen ist ewiges Leben. Segen ist nicht nur ewiges Leben irgendwann mal, sondern das ist Leben in und durch Gott. Das heißt, unter dem Segen Gottes sein heißt, mit ihm und durch ihn zu leben und damit alles zu empfangen, was das Leben in Gott ist und was Gott uns in diesem Leben gibt. Und Paulus sagt, folglich werden die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham, das heißt, alle, die eben wie Abraham gläubig sind, werden den gleichen Segen empfangen, den Abraham auch empfing. Wir empfangen, oder jeder, der aus Glauben ist, empfängt den Segen Gottes. Warum betone ich jetzt besonders den Segen? Weil jetzt werden wir die Verse 10 bis 12 gleich lesen und studieren und dann wird es darum gehen, um den Fluch, und übrigens bis Vers 14. Hier, es sind zwei Dinge, die uns gezeigt werden. Wie bekommt man den Segen oder wer steht unter dem Segen und wer steht unter dem Fluch? Und bevor Paulus jetzt über den Fluch redet und wer unter dem Fluch ist und was dieser Fluch bedeutet und wie man von diesem Fluch befreit wird, redet er von dem Segen. Und er sagt, die Segenslinie, Empfang des Segens ist über Abraham, aber nur in der Weise, und nur der Nachkommenschaft, die aus Glauben ist, nicht die aus Werken ist, die nicht aus Gesetzeswerken ist. Diese Linie wird nicht den Segen erben, wird nicht das Leben erben, sondern es ist die Linie, die glaubt. Da sind wahre Nachkommen und nur die können übrigens auch mit dem Segen Gottes rechnen. Liebe Geschwister, ohne wieder und immer wieder drauf rumzureiten, wobei ich dazu neige, aber spielt keine Rolle, welche Nation und welcher Mensch auch immer. Wenn wir glauben, dass Gott sich irgendeinen Menschen und irgendeine Nation, ob Juden oder Heiden, außerhalb des Glaubens an Jesus Christus zuwendet und ihnen Segen verspricht, Land verspricht, die Verheißung der Erfüllung, der täuscht sich gewaltig. Der hat das Gesetz und der hat den Ratschluss Gottes von Anfang an nicht verstanden. Denn Gott hat von Anfang an gesagt und dem Abraham verkündigt, nur in dir und zwar in deiner Nachkommenschaft, Nachkommenschaft des Glaubens, wird Gott segnen. Wenn also Menschen glauben, nur weil man zu einer bestimmten Ethnie gehört, dass automatisch damit Segen und Leben verbunden ist, Land und was weiß ich, dann täuscht man sich gewaltig. Gott wird niemanden segnen, wenn er nicht auf dem Boden des Glaubens steht. Und das ist das, was ich heute euch zeigen möchte. Und das ist auch, was Paulus gleich entfalten wird ab Vers 10. Auf etwas muss ich gleich eingehen, und zwar auf die Formulierung, die Paulus hier sagt. Folglich werden die, und jetzt schaut mal, was bei euch in der Bibel steht, ich hoffe, das gleich wie bei mir, die aus Glauben sind. Ich möchte auf dieses Wortchen noch mal kurz eingehen, aus Glauben sind. Schaut mal, hier steht nicht, folglich sind die, die glauben. So hätte ich es wahrscheinlich formuliert. Ja? Folglich sind die, die glauben, werden mit dem Abraham gesegnet. Und wenn ich das so ausdrücken würde, dann wäre der Schwerpunkt auf was gelegt? Auf uns. So, wer glaubt, der wird gesegnet werden. Also etwas, was du tun sollst, nämlich glauben. Aber das ist gar nicht, was Paulus meint. Und ich habe mir die Zeit genommen, habe in viele Verweisstellen nachgeschaut und geguckt, wie er an anderen Stellen es formuliert. Und bei Paulus ist es in der Mehrzahl, in der Fülle, schlagt er immer aus Glauben und nicht nur durch Glauben. Ja, das taucht auch und kommt auch vor in bestimmten Zusammenhängen, aber in ganz, ganz oft spricht er eben aus Glauben. Und ich habe darüber nachgedacht für mich selbst, was ist der Unterschied? Warum schreibt er nicht, folglich sind die, die durch Glauben sind oder die glauben? Sondern warum sagt er aus Glauben? Ich möchte euch ganz kurz zeigen, was ich glaube, was das wo der Unterschied darin liegt. Um den Unterschied aufzuzeigen, lese ich euch schon mal Vers 10. Schaut mal, da steht, denn alle, das ist ein Begründungssatz, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter einem Fluch. Paulus stellt zwei Dinge gegenüber. Er sagt, aus Glauben und aus Gesetzeswerken. Er sagt nicht, durch die Glauben und die Gesetzeswerke tun. Das natürlich impliziert das, dass einer, der aus Glauben ist, auch ist der, der dann glaubt. Aus Glauben zu Glauben hin. Aber auf der anderen, und es impliziert natürlich auch, dass wenn einer aus Gesetzeswerken ist, er auch sich bemüht, die Gesetzeswerke zu tun. Das schließt sich nicht aus, aber es geht hier um eine Betonung. Es geht nämlich um Folgendes. Dieses Aus drückt meine Identität, meinen Standpunkt, meinen Ort, mein Wesen aus, als vielmehr so das, was ich tue, sondern vielmehr als das, was ich bin. Nämlich, ich bin aus Glauben, nicht nur ich glaube. Ich bin zum Beispiel aus Glauben gezeugt worden. Aus Glauben lebe ich. Ein Beispiel, ich bin aus Fleisch und Blut. Wenn ich das so sage, dann versteht ihr, was ich sage, oder? Ich bin aus Fleisch und Blut. Ihr sagt, ah ja klar, der hat Fleisch und Blut, der ist nicht einfach nur Geist. Oder wenn ich sage, ich bin aus Heubach, dann wisst ihr, ah, der lebt in Heubach, das ist sein Lebensraum. Oder ich bin aus Deutschland, okay, der ist aus Deutschland. Das hat was, obwohl ich in Deutschland bin oder in Heubach bin und Dinge tue oder nicht tue, sondern mit dem Ausdruck, ich bin aus, sagt etwas über meine Herkunft aus. Und somit sagt es was über meine Identität aus, über mein Wesen aus. Und das heißt, wenn die Bibel sagt, wir sind aus Glauben, dann geht es primär im Schwerpunkt darum, was ist unsere Identität, wer sind wir? Wir glauben nicht nur, wir sind aus Glauben, das ist unser Lebensraum. Woher kommst du aus Glauben? Kennt ihr die John Bunyan, die Pilgerreise? Kennen ein, zwei vielleicht? Es ist sehr, sehr alt, schon zu alt scheint mir. Aber es gibt sogar als Hörbuch, kann man echt hören. Und wenn man längere Fahrten, es ist, meine Buchvorstellung machen, aber sehr empfehlenswert. Vielleicht ein anderes Mal stelle ich euch das vor. Wirklich sehr empfehlenswert. Und dieser Mann beschreibt übrigens, als er im Gefängnis saß, glaube ich, gell, schrieb er diese Geschichten. Und er beschreibt zum Beispiel den Christian, also den Christ, der auf der Pilgerreise zu der ewigen Stadt ist. Deswegen ist es so schön. Und mit verschiedenen Begebenheiten, welchen Personen er trifft, an welchen Orten er vorbeigeht, welche Hindernisse er überwinden muss. Und sehr für Kinder übrigens gibt es auch die Version, auch sehr, sehr lehrreich und sehr, sehr auch mit tiefen, tiefen Erkenntnissen und Wahrheiten vermittelt. Und er beschreibt es. Und dann gibt es zum Beispiel verschiedene Orte, wie, Welt oder jetzt fällt mir das nicht spontan nicht ein, hätte ich das Buch mitnehmen sollen. Aber worauf ich hinaus möchte, sorry für die Abschweifung. Ich kann mir vorstellen, also wenn John Bunyan also in dieser Pilgerreise beschreiben würde und sagen würde, da gibt es zwei Menschen und sie sind auf dem Weg zu der himmlischen Stadt. Und dann würde er sagen, und der eine kommt aus der Stadt Glauben und der andere kommt aus der Stadt Gesetzeswerke. Und wenn ich das höre, weiß ich, aha, alles klar. Woher kommt der eine, auf welchem Weg, welchen Ursprung hat er, welche Motivation und Hintergrund hat die eine Person? Sie kommt aus dem Ort aus Glauben, ja? Und der andere kommt aus dem Ort Gesetzeswerke. Und so beschreibt zum Beispiel dieser Autor, der Bunyan, der Prediger, was dann dem einen passiert und widerfährt und was dem anderen widerfährt, wie er die Umstände erlebt und der andere. Und das zeigt dann das Evangelium letztendlich. Und so gibt es in dieser Geschichte übrigens verschiedene Ortschaften, Straßen, Begleiter, da kommt ein Habenichts, so ist sein Name, oder ein Ehrgeiz oder ein, sehr interessant. Wer kennt das? Oh, doch einige, ja, dann hör ich auf zu erklären, hallo, ich bemühe mich da und dann denke ich, okay, alles, Entschuldigung, hätte ich vorher fragen sollen, dann, die ihr nicht wisst, könnt all die jetzt fragen, die gestreckt haben, wo es sie bekommt oder bei mir dann. Also, hier aus Glauben oder aus Gesetzeswerken
hat etwas mit unserer Herkunft, hat was mit unserer Abstammung zu tun. Und darum, die aus Glauben sind, das ist die Nachkommenschaft Abrahams. Sie kommen aus Abraham heraus, die kommen aus dieser Richtung. Und das heißt, aus dem Ort der Verheißung. Und warum Paulus das hier so erwähnt und warum auch diese Begriffe so nennt, hat schon einen Hintergrund und führt uns gleich zu einer nächsten AT-Bibelstelle. Bevor ich aber das tue, zeige ich euch anhand ein, zwei Bibelstellen, wo wir das auch gut sehen können, was dieser Unterschied ist, aus Glauben oder durch Glauben. Darf ich euch bitten, den Römerbrief mal wieder aufzuschlagen? Und ich nehme den gleichen Kontext kurz auf, in den Kontext Abrahams, und das ist dann Kapitel 4. Römerbrief, Kapitel 4. Und ich lese ab Vers 13. Ich habe bis Vers 12 mit euch schon im Kontext unserer Bibelstunde gelesen, und jetzt möchte ich ein bisschen weiter in diesem Abschnitt mit euch lesen. Ab Vers 13, Kapitel 4, da heißt es: Denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Das ist eine klare Aussage. Also wie hat Gott ihm das verheißen, versprochen? Und er sagt, nicht durchs Gesetz. Das ist nicht die Herkunft Abrahams, sondern Glaubensgerechtigkeit. Und dann sagt er, Vers 14, wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht, die Verheißung aufgehoben. So, es gibt zwei Wege, entweder Gesetz oder ist es Glaubensgerechtigkeit, Glauben. Und beides geht nicht zusammen. Es gibt nicht einen Weg, wo auf beidem Gesetz und Glaubensgerechtigkeit zusammengeht. Das, was ja bis heute viele, viele versuchen, und das zu kombinieren und sagen, wie viel davon, wie viel nicht, sondern die Schrift, und Paulus lehrt offensichtlich und sagt sogar, wenn wir diese beiden Nachfolger oder Pilgerer, wenn wir sie versuchen, auf die eine Straße zu setzen und sagen, das ist die Straße sowohl Glaubensgerechtigkeit wie Gesetz, dann sagt Paulus, dann heben wir den Glauben dadurch auf. Entweder oder, anders geht's nicht. Dann sagt er in Vers 15, denn das Gesetz bewirkt Zorn, aber wo kein Gesetz ist, da ist keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Und hier taucht es wieder auf, Vers 16, darum ist es, schaut mal, nicht durch Glauben, sondern es ist aus Glauben. Es hat was mit dem Ort des Segens zu tun. Das ist der Ort des Segens. Da stellt man sich unter den Segen Gottes. Wenn man sich auf diesem Weg, um jetzt diesen Weg zu nehmen, oder Ort, ich werde gleich von Bergen mit euch reden und zwei Berge anschauen, da gibt es einen Ort, wenn man auf diesem Ort, an diesem Ort ist, dann ist man unter dem Segen. Wenn man an einem anderen Ort ist, dann ist man unter dem Fluch. Das ist so, wo bist du gerade? Bist du hier oder bist du hier? Wo stellst du dich hin? Stellst du dich da, dann stellst du dich unter den Segen. Stellst du dich da stellst du dich unter den Fluch. Da regnet es, da scheint die Sonne. Wo stellst du dich hin? Auf welchem Boden? So, und da, wenn die Bibel das gebraucht, oder wenn Paulus das erklärt, dann verwendet er oft und sagt aus Glauben. Jetzt mit mir Kapitel 5 in Vers 1 wird in gleicher Weise das gebraucht. Da heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, nicht nur durch Glauben, sondern aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Auch das sind bekannte Verse. Auch hier, wir sind gerechtfertigt wie? Aus Glauben. Nicht nur durch unseren Glauben, sondern weil wir haben die Rechtfertigung, weil wir auf dem Boden von dem Ort des Glaubens kommen. Das ist unsere Gerechtigkeit. Nicht das, was wir tun, sondern das, was wir sind. Wo wir sind. Wo stehen wir? Das eine andere Stelle, und damit müsste es genügen, in Kapitel 9 im Römerbrief. Und ich denke, all diese Stellen, die sprechen sehr klar darüber, und es sind gute Belegstellen dafür, für jeden, der der Fragen hat, um das ihm zu zeigen. Schaut mal, in Kapitel 9 ab Vers 30. Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach der Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Schaut, interessant, gell? Paulus spricht darüber, die Nationen, die nicht nach der Gerechtigkeit strebten. Was meint er damit? Sie hatten kein Gesetz, sie kannten die Gerechtigkeit Gottes nicht und sie haben sich nicht bemüht, so zu leben, wie Gott es möchte. Sie kannten die Gerechtigkeit Gottes nicht und strebten auch nicht danach. Und Paulus sagt, haben diese Nationen, die das Gesetz nicht hatten, die sich nicht bemüht haben, danach zu leben, haben sie trotzdem eine Gerechtigkeit bekommen? Und er sagt, ja. Das ist, nee, das geht ja gar nicht. Wie kann jemand, der die Gerechtigkeit Gottes nicht kennt und nicht nach ihr versucht zu leben, wie kann er dann vor Gott gerecht werden? Und Paulus sagt, doch, die Nationen haben diese Gerechtigkeit erlangt. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Das haben sie bekommen. Die Nationen wurden auf dem Boden an den Ort des Glaubens gestellt. Das ist ihre Gerechtigkeit. Und dann geht er weiter, Vers 31, und sagt, Israel aber, das ein Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Da gibt es welche, die haben das Gesetz nicht gekannt, haben danach nicht gestrebt und haben eine Gerechtigkeit bekommen, auf dem Ort des Glaubens. Aber dann ist eine andere Nation, Israel, sie kannten die Gerechtigkeit, die hatten das Gesetz und haben versucht, diese Gerechtigkeit aus dem Gesetz zu bekommen. Und Paulus sagt sogar, und sind zum Gesetz nicht gelangt. Interessant, oder? Er sagt nicht nur, die haben nicht die Gerechtigkeit erlangt, sondern sind nicht mal zu dem Gesetz gelangt. Was meint er damit? Sie waren nicht mal in der Lage, das Gesetz ansatzweise zu halten, zu erfüllen. Die haben das Gesetz nicht erfasst, nicht begriffen, nicht bekommen. Und jetzt Vers 32, warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus den Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, nämlich an diesen Stein, an den die anderen sich anstoßen, wird nicht zu Schanden werden. Sie haben das Gesetz nicht verstanden. Die sind nicht zu der eigentlichen Bedeutung des Gesetzes durchgedrungen. Sie haben versucht, durch das Gesetz gerecht zu werden. Aber sie haben das Gesetz nicht erlangt in dem Sinne, sie haben nicht verstanden, wozu das Gesetz gegeben worden ist. Und zwar, was? Uns zu Christus zu führen. Warum? Und dann Paulus sagt, weil es bei ihnen nicht aus Glauben ist. Das Gesetz ist nicht aus Glauben, das ist aus Werken. Und darum haben sie es nicht erlangt. So, das sind zwei verschiedene Wege. Und das Zeugnis der Schrift ist, die Gerechtigkeit aber kommt aus Glauben und nicht aus Gesetzeswerken. Jetzt geht mit mir zurück zum Galaterbrief. Und mit diesem kurzen Exkurs und Hinweis aus Glauben oder Gesetzeswerken und mit diesem Bild hoffe ich, dass wir jetzt eine gute und wichtige Stelle im Alten Testament besser einordnen können. Lasst mich euch die Verse vorlesen, Galater Kapitel 3, die Verse 10, und ich lese einfach mal bis 14. Das sind die Verse, die wir jetzt fortlaufend studieren werden. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Und jetzt schließt sich der Kreis zu den ersten Versen. Wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Wie hat ihr die Verheißung empfangen? Aus Glauben. Und jetzt erklärt er, wie kommt es dazu, dass es aus Glauben ist? Und dann Das ist die Argumentation von der Schrift. Das ist, was Gott dem Abraham von Anfang schon immer verheißen hat. Ist das euch aufgefallen? Immer wieder sagt er, denn es steht geschrieben. Und selbst wenn er nicht sagt, es steht geschrieben, dann haben wir ein direktes Zitat aus dem Alten Testament. Das heißt, er sagt etwas und sofort bringt er einen Beleg, nächsten Beleg, das nächste Beleg und zitiert das Alte Testament und vor allem er zitiert das Gesetz. Er zitiert aus Mose und belegt das aus dem Büchern Mose, das heißt aus dem Gesetz, dass es aus Glauben ist. Ich habe euch versucht, diese Dinge, und ich hoffe, dass es verstanden und angenommen ist, dass wenn Paulus sagt, die Gerechtigkeit ist ohne Gesetz, aber bezeugt durchs Gesetz, das ist, was Paulus sagt. Wir werden nicht vor Gott durchs Gesetz gerechtfertigt, aber dann müssen wir nicht sagen, ah ja, dann brauchen wir ja das ganze Alte Testament nicht oder das Gesetz. Wir brauchen das Gesetz, weil das Gesetz uns, das erklärt diese Wahrheit. Es bestätigt, und Paulus sagt, ich bestätige euch mit dem Gesetz, dass es immer aus Glauben war. Was ist die Thematik? Um was geht es? Er sagt, auf der einen Seite ist der Glaube und auf der anderen Seite ist das Tun. Und diese beiden, du kannst nicht sagen, Glaube und Tun. Das ist unvereinbar. Ich werde am Ende, wenn ich das gemacht habe, noch auf ein, zwei Wörter dazu sagen. Das bedeutet nicht, dass wir, wenn wir unter dem Glauben sind, untätig sind. Es bedeutet nicht, dass in uns keine guten Werke vorhanden sind. Und darüber werden wir sprechen, auch was Jakobus dann sagt, wenn er fordert die guten Werke. Also da müssen wir, schauen wir uns das auch nochmal an. Aber bevor wir das nochmal betrachten, möchte ich hier aufzeigen und hier auch dabei bleiben. Paulus macht bewusst den Unterschied für die Galater, die diesem Irrtum anheimgefallen sind, durch diese falsche Lehre, die gesagt haben, das Evangelium oder im Evangelium, wir haben den Glauben in Jesus und wir haben die Werke des Gesetzes. Und jetzt müssen wir beides, das zu vereinen, das ist, da wehrt sich Paulus dagegen. Jetzt argumentiert er also in Vers 10 und sagt, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Schaut mal, er sagt alle, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind. Das ist sehr ernst. Das heißt, wir können es so übersetzen und ich würde es so übersetzen, jeder Einzelne, der meint, das Gesetz halten zu müssen, das muss uns das im Bewusstsein, er stellt sich auf den Boden des Fluchs. Alle, keine Ausnahme, jeder, alle sind, alle, die aus Gesetzeswerken sind, so jeder Einzelne und deswegen nicht die Gesetzeswerke tun, sondern die sich auf diesen Boden stellen, die glauben, dass die Gerechtigkeit, die Gott von uns verlangt, das beinhaltet, dass wir trotzdem das Gesetz halten. Und Paulus sagt, wer sich auf diesen Boden stellt, wer sich auf diesen Weg stellt, der stellt sich unter den Fluch. Der Fluch ist uns bekannt, oder? Aus Kapitel 1 haben wir gelesen, dass Paulus sagt, wer ein anderes Evangelium verkündigt, einen anderen Christus verkündigt, er sei verflucht. Das ist ein anderer Boden, das ist ein anderes Evangelium. Christus plus oder minus, was auch immer, Paulus sagt, ein anderes Evangelium und spricht diesen Fluch aus. Und wir haben uns diesen Fluch angeschaut. Hier sagt er, wer auf den Boden der Gesetzeswerke sich stellt, der stellt sich unter den Fluch. Denn alle, spielt keine Rolle wer. Und das trifft jetzt nicht nur die Juden, sondern es trifft auch die Heiden, die sagen, oh, dann halte ich auch das Gesetz. Das gilt den Galatern genauso, wenn die Lehrer kommen, die falschen Lehrer, die judaistischen Lehrer, und sagen, ihr müsst das Gesetz halten, Beschneidung und so weiter. Und die sagen, ah, okay, dann machen wir das. Und Paulus sagt, seid euch bewusst, jeder Einzelne, alle, die sich auf diesen Boden stellen, stellen sich unter den Fluch. Um das zu belegen, dass Gesetzeswerke mit dem Fluch verknüpft sind. Um das zu belegen und das zu erklären, macht er ein Schriftzitat. Und schaut mal, er sagt, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, das nächste Schriftzitat, es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Da geht es und zeigt auf, das ist, was übrigens in Mose steht. Mose steht, verflucht ist jeder. Und zwar, warum ist er verflucht? Jeder Einzelne, alle, deswegen sagt er vorher alle, der nicht bleibt, und zwar in was? In allem. Das ist der Fluch. In allem. In allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist. Um was? Um es zu tun. Wenn du es nicht tust, bist du verflucht. Das ist die Botschaft des Gesetzes. Schaut mal, und zwar wie viel? Ja, ich werde ein bisschen polemisch wieder, sorry. Dann soll ich nicht sorry sagen, soll ich nicht sagen. Gell? Es geht nicht darum, dass ich dann sage, ja, diese Gebote, die gelten mir nicht, also mache ich es nicht, aber diese Gebote muss ich trotzdem halten. Ich kann dann nicht selektieren, ich kann nicht mir Dinge rauspicken und sagen, das halte ich nicht, sondern wenn du es nicht tust, und zwar wirklich alles, und das ist die Argumentation von Paulus, wenn du dich unter das Gesetz stellst und wenn du glaubst und denkst und das Gesetz halten willst, die Gesetzeswerke halten willst und so vor Gott deine Gerechtigkeit aufzurichten, dann stehst du unter dem Fluch. Und zwar in allem, was im Buch geschrieben ist, alles musst du tun. Diesen Beleg, den er hier bringt, ist ein Zitat aus 5. Mose 27. Darf ich euch da kurz mit hineinnehmen? Und das ist wiederum so ein Abschnitt, wo ich denke, wenn man es liest, hat man vielleicht auch nicht sofort den Eindruck, oh, man liest das Evangelium. Weil wir das Evangelium natürlich nicht immer nur so lesen, wenn es drin heißen würde, in dir werden gerettet oder ich werde dich retten, sondern das Evangelium ist einfach breit, tief und hoch, und das zum Evangelium gehört auch zu verstehen, wie wir nicht gerettet werden und wie werden wir gerettet. In Kapitel 27 im 5. Buch Mose, habt ihr aufgeschlagen? Wir sind am Ende vom 5. Buch Mose. Es braucht nicht mehr lange und dann ist das 5. Buch Mose schon vorbei. Ein herrliches Buch. Bis hierher ungefähr bin ich beim Kreuzlichtseminar gekommen. Und dann, das steht noch aus, von daher schon ein kurzer Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Lasst mich euch, oder ich lese euch das Zitat, das ist Kapitel 27, Vers 26. Da heißt es, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht enthält, sie zu tun, und das ganze Volk sage, Amen. Bestätige das. Das ganze Volk sage Amen. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, sie zu tun. Das ist das, was Paulus zitiert, darauf bezieht er sich. Und wenn er das sagt, dann hat er einen Grund, warum er gerade diese Bibelstelle nimmt, warum er dieses Zitat wählt. Im Alten Testament haben wir noch viele andere, die man auch anführen könnte, aber ich denke und ich möchte euch zeigen, dass er ganz bewusst dieses Zitat nimmt, weil er uns in den Kontext von dieser Stelle nimmt. Er zeigt, es geht darum, dass Gott dem Volk, bevor er in das verheißene Land hineinführt und ihnen einen Auftrag gibt und sagt, sobald ihr den Jordan überquert und in die Verheißung hineinkommt, das Land bekommt, das ich euch versprochen habe, also das Irdische, Schatt und Bild, bevor ihr das bekommt, Lukas, du kannst dich umsetzen, ich glaube, du bist gerade sehr geblendet, bevor ihr das bekommt, dann müsst ihr etwas tun. Und dann wird uns gezeigt, was ihr dann tun soll. Jetzt ist es so, das 5. Buch Mose, Gott führt sein Volk heraus, es widerstrebt Gott, es glaubt ihn nicht, es zweifelt, müssen 40 Jahre in der Wüste drehen, sie brechen das Gebot, sie brechen sofort die 10 Gebote, die Mose zerschmettert die Tafel, alles die Geschichten und die Begebenheiten sind uns bekannt. Und jetzt sind sie nach 40 Jahren wieder kurz davor. Und was das 5. Buch Mose ist und was Gott da tut, es erinnert das Volk und sagt, ich bitte euch, macht nicht den gleichen Fehler noch einmal wie das Volk und nehmt die Verheißung in Anspruch und bewahrt meinen Bund, brecht nicht meinen Bund. Und so wiederholt Mose im 5. Buch Mose das Gesetz, er wiederholt die Verheißungen, er wiederholt diesen Bund, den er schließt und sagt, das ist die Grundlage, wenn ihr Segen haben wollt, wenn ihr das Land behalten wollt, wenn ihr das Erbe, in dem Erbe leben und den Segen Milch und Honig haben wollt, dann müsst ihr das halten. Meinen Bund müsst ihr halten. Denn wenn ihr es nicht haltet, dann kommt der Fluch und dann treibe ich euch aus dem Land heraus. Ist es passiert? Ganz genau. Sie gingen rüber und sie waren da und sie brachen den Bund und Gott hat sie aus dem Land wieder verjagt. Dann kam der Fluch mit all den. Und wir sind hier in Kapitel 27, da geht es um diesen Segen und Fluch. Auf welchem Boden steht man? Wo ist Segen, wo ist Fluch? Lass mich euch das vorlesen, Kapitel 27, Abvers 1. Und Mose und die Ältesten von Israel befahlen dem Volk: Bewahrt das ganze Gebot, das ich euch heute befehle. Und es soll geschehen an dem Tag, an dem ihr über den Jordan in das Land überzieht, das der Herr, dein Gott, dir gibt, sollst du die großen Steine aufrichten und sie mit Kalk bestreichen. Und du sollst alle Worte dieses Gesetzes auf sie schreiben, wenn du hinübergezogen bist, damit du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Also, sie sollen rübergehen und was sollen sie tun? Steine nehmen, unbehauene übrigens Steine, das heißt nicht, sie müssen das tun, sondern das, was Gott ihnen gibt, müssen sie nehmen und dann mit Kalk bestreichen. Warum? Im Prinzip können wir sagen, mach so eine Gips, so Gips drauf, um draufschreiben zu können. Das ist der Grund, warum sie mit Kalk beschmieren sollen, diese Steine. Und warum sollen sie es beschmieren? Sie sollen in alle Worte dieses Gesetzes da draufschreiben. Welches Gesetzes? Das, was Mose ihnen gesagt hat. 5. Mose, Kapitel 5, was steht da? Wer weiß das? Die 10 Gebote, oder? Ja, 5. Mose 5, kann man sich gut merken. 2. Mose, ja, egal. Nicht die Eselsbrücken, egal. Das heißt, wenn Mose geht durch, er erinnert sie an die 10 Gebote, er erinnert sie an die Reinheitsgebote, an die Speisegebote, er erinnert sie daran, was es bedeutet, oder wie man mit Gott und vor Gott lebt, wie man die Dinge, die Nationen tun, nicht tut. Und all das haben wir in dem 5. Buch Mose. Und dann sagt er, wenn ihr rübergeht, bitte schreibt es auf ein Altar. Als Erinnerung, es soll auf Steine geschrieben, ich finde dieses Bild schön, auf Steine geschrieben. Wo nicht drauf geschrieben? Noch nicht aufs Herz. Diese Gebote werden auf Steine geschrieben. So, das sind tote Steine. Die sind da und die sollen dann das draufschreiben. Aber jetzt, wo soll das passieren? Vers 4, schaut mal. Und das soll geschehen, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, sollt ihr diese Steine, über die ich euch heute Befehle gebe, auf dem Berg Ebal aufrichten. Jetzt werden diese Steine auf einen Berg aufgerichtet. Dieser Berg Ebal ist in der Verortung da in dem Neuen Testament, das ist, wo Samaria ist. Es gibt ein Tal und zwischen diesem Tal sind zwei Berge. Der eine Berg heißt Ebal und der andere Berg, wer weiß das? Gerazim. Ja? Und dazwischen ist ein Tal und dieser Ort ist ein ganz besonderer Ort. Da hat Gott verschiedene Dinge mit Abraham und mit Jakob getan. Und wisst ihr, auch Jesus Christus hat in diesem Tal etwas getan. Und da hat in diesem Ort was Besonderes geschehen. An diesem Ort traf er die Frau am Jakobsbrunnen. Weil da war nämlich der Jakobsbrunnen, in diesem Tal. Da sprach Jesus. Und als die Frau dann zu Jesus sagte, wo sollen wir anbeten? Auf diesen Berg oder in Jerusalem? Versteht ihr, warum sie das dort gefragt hatte? Weil das der Berg Ebal war. Und was war auf dem Berg Ebal? Gott hat gesagt, richtet ein Altar auf, schreibt das Gesetz drauf und betet mich da an. Und als das geschah, sagt die Frau, warum in Jerusalem? Gott hat uns doch hier, durch Mose, hier auf diesem Berg hat er uns doch das gesagt. Hier müssen wir doch anbeten. Das ist der Grund, warum übrigens diese Frau das gefragt hatte. Die Antwort Jesus ist weit aufschlussreicher dann. Und ich hoffe, das wird gleich auch noch mehr sein, warum er ihr so geantwortet hat, wie er geantwortet hat. Aber auf jeden Fall, auf der einen Seite soll dieser Berg und die Lage war so genial, das war wie so ein, wie nennt man das, ein Amphitheater, nennt man das so? Das heißt, die Akustik war gigantisch. Wenn man auf dem einen Berg stand und auf der Spitze des anderen, des Gerazim, und man gesprochen hat, man konnte das hören. Und im Tal kann man das gut hören. Also das war eine sehr, sehr gute Akustik. Und auf jeden Fall soll auf diesem Berg, soll der Altar, und auf diesem Altar sollen alle Worte des Gesetzes aufgeschrieben werden. Das heißt, das ist der Ort des Gesetzes. Jetzt lest mit mir ab Vers 11. Und Mose befahl dem Volk an jenem Tag und sagte, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, sollen diese auf dem Berg Gerazim stehen und das Volk zu segnen, Simeon und Levi und Juda und Issachar und Josef und Benjamin. So, jetzt sagt er, okay, wenn ihr rübergeht, soll nämlich ein Teil des Volkes auf dem Berg Gerazim stehen. Und um was zu tun? Um das Volk zu segnen. Jetzt liest man mit mir Vers 13. Und diese sollen auf dem Berg Ebal stehen, zum Verfluchen, Ruben, Gad und Aser und Sebulon, Dan und Naphtali. Und die Leviten sollen anfangen und zu allen Männern von Israel mit erhobener Stimme sprechen. So, das Bild ist folgendes. Ihr zieht rüber, bevor ihr es rüberzieht, oder wenn ihr rüberzieht, bevor ihr das Land einnehmt, richtet euch einen Gedenkstein auf. Richtet euch einen Altar auf, zur Erinnerung. Schreibt auf dem einen Berg, und übrigens, er war sehr felsig, und dann schreibt auf den Altar das ganze Gesetz auf. Dieser Berg steht fürs Gesetz. Und auf dieser Seite sollen bestimmt sechs Stämme auf dieser Seite sein. Und von dem Berg Ebal soll was ausgesprochen werden? Fluch. Das ist der Berg des Fluchs. Da, wo das Gesetz, wo der Altar, wo Gott ihm durchs Gesetz angebetet werden sollte. Und von diesem Berg aber soll was ausgesprochen werden? Fluch. Man würde sagen, nein, gerade das doch Segen. Nein, sie sollen einen Fluch aussprechen, aber erst gegenüber auf dem anderen Seite, von dem anderen Berg. Und der war übrigens grün, und das waren so zwei so Kontraste. Und er sagt, da sollen die anderen sechs Stämme stehen, und sie sollen was tun? Den Segen aussprechen. Segen und Fluch. Auf der einen Seite Fluch, auf der anderen Seite Segen. Lass mich ein, zwei kurze Bemerkungen noch dazu machen. Schaut mal, um was geht's da? Oder welche Stämme sollen wo sein? Wer soll auf der Seite des Segens sein? Wir haben Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin. Warum die? Wer sind die? Warum sollen diese auf der Seite sein? Und warum auf der Segensseite? Und schaut mal, auf der anderen Seite ist dann Ruben, Gad, Aser, Sebulon, Dan und Naphtali. Habe ich alle? Ja, sechs. Die sind auf der anderen Seite, auf der Seite des Fluchs. Habt ihr eine Idee, warum diese Aufteilung? Wunderbar, wunderbar. Die ersten, die sind von den beiden Frauen, oder? Mit Namen Lea und Rahel. Das sind die Seiten des Segens. Wisst ihr? Oder ja. Und die anderen sechs sind von den Frauen der Magd. Die Magd ist was? Frei? Eine Sklavin. Und die anderen waren frei. Das ist das, was Paulus später im Galaterbrief aufgreift und immer wieder, wir sind aber Kinder der Freien und nicht der Magd. Das heißt, die aus der Nachkommenschaft der Magd, also der Sklavin draußen, die sind versklavt, und zwar unter das Gesetz. Und dann sind sie unter dem Fluch. Die sind unter dem Fluch. Diejenigen, die im und durchs Gesetz, aus dem Gesetz, aus diesen Nachkommenschaften, die auf diesem Ort stehen, die auf diesem Berg sind, die zu dieser Verortung, wir kommen aus Ebal, dann seid ihr unter dem Fluch, denn ihr gehört zu Sklaven, ihr seid nicht frei. Und dann auf der anderen Seite, das sind die Nachkommenschaft der Freien. Und von denen heißt es, denen spricht man was zu. Segen. Jetzt ist es... Soweit, könnt ihr mir soweit folgen? Jetzt achtet mal darauf. Es beginnt und sagt, Gott sagt, die sechs sollen sich rüberstellen, die anderen sechs Völker, also das heißt, natürlich waren Leviten und die Oberhäupter und immer am Hang des Bergs in Josua 8 kann man nachlesen, wie Josua das Ganze ausgeführt hat. Das heißt, das Volk stand im Tal und dann wurden von dem Berg Segen und Fluch zugesprochen. Und jetzt gucken wir nochmal mit mir, ich hoffe, gedanklich verwirre ich euch nicht. Guckt mal mit mir Vers 11 nochmal bis 12. Da heißt es, okay, auf dem Berg Gerazim, was soll passieren? Es soll Segen zugesprochen werden. Und jetzt, und dann kommt sofort der Hinweis, aber auf dem Berg Ebal soll der Fluch ausgesprochen werden. Und jetzt schaut mal, was ab Vers 14 passiert. Und die Leviten sollen anfangen und zu allen Männern von Israel mit erhobener Stimme sprechen. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Also Segen, Fluch, ja. Was würden wir jetzt gerne als erstes hören? Segen. Kommt nicht. Es heißt auf der einen Seite Segen und Fluch, anderen Fluch und Segen. Und jetzt, wisst ihr, was jetzt kommt? Nur Fluch, kein Segen. Obwohl es einen Ort des Segens gibt, diesen Ort. Aber wir lesen jetzt ab Vers 14 und wir lesen 12 Flüche. Für jeden Stamm eins. Alle, die unter dem Gesetz sind unter einem Fluch. Was würde Paulus im Römerbrief, oder was hat er gesagt? Da ist keiner, der gerecht ist, da ist nicht einer. Alle unter dem Fluch. Ich lese euch ab Vers 14 vor. Die Leviten sollen anfangen und zu allen Männern von Israel mit erhobener Stimme sprechen. Verflucht sei der Mann, der ein Götterbild oder ein gegossenes Bild macht, ein Groll für den Herrn, ein Werk von Künstlerhänden und es im Verborgenen aufstellt. Und das ganze Volk antwortete und sage, Amen, das kennen wir vom Gebet, gell? Alle laut Amen. Was bedeutet das? Die stehen da und sagen, was ist Fluch? Sie sagen, was Fluch ist. Und das Volk muss sagen, so ist es. Ich weiß das. Das ist Fluch. Wer das tut, der ist unter dem Fluch. Amen. Das ist so. Dann geht es weiter. Vers 16. Verflucht sei, wer sein Vater oder seine Mutter verachtet. Und das ganze Volk sage, Amen, danke. Vers 17. Verflucht sei, der die Grenze seines Nachbarn verrückt. Und das ganze Volk sage, verflucht sei, wer einen Blinden auf den Weg irreführt. Und das ganze Volk sage, Amen. Verflucht sei, wer das Recht des Fremden, der Weise und der Witwe beugt. Und das ganze Volk sage, Amen. Das würde ich so gerne heute vielen, vielen, vielen Leuten sagen. Ja. Wie viel werden über Fremde und Weise Witwen, ja. Vers 20. Verflucht sei, wer bei der Frau seines Vaters liegt und er die Decke seines Vaters aufdeckt und das ganze Volk sage, Amen. Verflucht sei, wer bei den irgendeinem Tier liegt und das ganze Volk sage, Amen. Verflucht sei, wer bei seiner Schwester liegt, der Tochter seines Vaters oder der Tochter seiner Mutter und das ganze Volk sage, Amen. Verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt und das ganze Volk sage, Amen. Verflucht sei, wer seinen Nächsten im Verborgenen erschlägt und das ganze Volk sage, Amen. Verflucht sei, wer ein Bestechungsgeschenk nimmt, um jemanden zu erschlagen, unschuldiges Blut zu vergießen und das ganze Volk sage, Amen. Und jetzt kommt Vers 25. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht hält, sie zu tun, und das ganze Volk sage Amen. Das ist, was Paulus zitiert. Das ist der Zusammenhang. Was macht er? Schaut mal, wir haben 12 Fluchworte. Um was geht es bei denen? Warum diese 12? Warum wählt er gerade das? Schaut mal, wir haben einen Götzendienst, oder? Was haben wir noch? Ein Missachten der Eltern, ein Umgang mit den Eltern. Was haben wir noch? Umgang mit dem Nächsten. Was haben wir noch? Umgang mit Schwachen, Blinden. Wir haben Umgang mit Schwachen, mit Witwen, mit Waisen und mit Fremden, die kein Zuhause haben. Was haben wir noch? Wir haben ganz viel sexuelle Unreinheit, sexuelles Fehlverhalten. Ganz viel. Eigentlich hätte ein, zwei Sachen gehabt, aber nein, es ist ganz viel. Was haben wir noch? Im Verborgenen, also jemanden zum Tode bringen, aber im Verborgenen. Was haben wir noch? Jemanden durch Bestechungsgeld zum Tod überliefern. Was haben all diese Flüche gemeinsam? Warum sagt Gott, das sollen die aussprechen? Warum diese? Warum? Wir haben doch ein, so viel, noch so viel anderes, oder? Warum nicht die 10 Gebote? Gott sagt, schreib das ganze Gesetz auf die Tafel. Alles wurde aufgeschrieben. Das war alles offen, oder? Es heißt übrigens sichtbar, damit sie alles sichtbar und gut lesen. Jeder konnte hingehen und lesen. Wisst ihr, von welchen Sünden hier die Rede ist? Ich möchte euch auf zwei Dinge hinweisen. In Vers 15 nochmal am Ende. Und es im Verborgenen aufstellt. Ich greife das jetzt auf und dann hoffe ich, macht das an der anderen Sinn. Hier geht es nicht nur um die Sünden, die offensichtlich offen begangen werden, sondern hier sind Sünden, die heimlich begangen werden. Die im Verborgenen, die man nicht sieht. Die man nach außen hin fromm, nach außen hin gerecht, nach außen, habe ich von meiner Jugend an, habe ich alles getan. Und Gott sagt, nein, 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 ich schaue auf das Herz. Ich schaue in das Innere. Das sind verborgene Sünden, die nicht jeder sieht. Manche Sünden, die gar nicht an die Oberfläche kommen. Von vielen diesen Dingen wird gar nicht wahrgenommen, dass sie da sind. Gott sagt, ich sehe alles. Ich sehe nicht nur die offensichtlichen, die klaren, wo man sofort sieht, ah ja, hier, das und das, sondern nur als Beispiel, wer Vater und Mutter verachtet, das beginnt im Herzen. Wenn es heißt, der die Grenzen verrückt, heimlich, still und leise seinen Besitz immer erweitern, erweitern, erweitern. Es geht darum, sexuelle Sünden, die sind nicht die, die nicht offensichtlich sind, wo vielleicht nicht alle das mitbekommen. Es geht darum, einen Blinden irre zu führen, der nicht sofort, der schutzlos ist und nicht mitbekommt, dass man ihn reinlegt. Gott sagt, ich sehe wirklich alles. Und ihr sollt nicht nur oberflächlich nach dem Schein, sondern ihr sollt alles tun. Und darum geht es. Verflucht sei, wer die Worte des Gesetzes jetzt hört. Und alle sagen, Amen, Amen, Amen. Alle bestätigen das so. Okay? Und jetzt, mach das, tu es. Und wenn du es nicht tust, bist du verflucht. Liebe Geschwister, dieser Bund, den Gott hier schließt, ist ein Bund des Fluches. Denn der Fluch ist der, oder wenn du es tust, wird es Segen geben. Wenn du es nicht tust, wird es Fluch geben. Schaut mal mit mir in Vers 28, wie es da heißt. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Wann wird Gott diese Nation hervorheben? Wann wird er sich den annehmen? Wann wird er sagen, ich stelle dich über alle Nationen? Wenn du alles ganz genau tust. Versteht ihr, warum ich sage, warum maßen sich manche an zu glauben, nur weil sie zu einer Nation gehören, sind sie automatisch unter dem Segen? Gott sagt, du bist mir nur dann mein Volk, nur dann meine Nation, nur dann unter dem Segen, wenn du alles ganz genau tust, was ich sage. Und zwar alles. Und zwar nicht nur das Offensichtliche, sondern genauso auch das Verborgene. So, wer kann sagen, alles klar, Amen. Versteht ihr? Gar nicht so einfach, Amen dann zu sagen. Denn dann hat man 12-mal bestätigt, dass man unter dem Fluch steht. Und das ist das ab Kapitel 28, wiederholt der Herr das, wiederholt. Er sagt, das ist Segen, das ist Fluch. Ich lege dir Segen und ich lege dir Fluch vor. Wähle. Lass mich noch ganz kurz ein, zwei Stellen euch vorlesen und das für heute abschließen. Geht mit mir Kapitel 28 und schlagt mit mir Vers 45 auf. Und all diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich erreichen, bis du vernichtet bist, weil du die Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast, seine Gebote und seine Ordnungen, sie zu bewahren und sie zu befolgen. Vers 47, dafür, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast. Und warum? Wegen des Überfluss in allem. So, warum kommen die Flüche über dich? Du hast dem Herrn nicht vom Herzen gedient, okay? Es geht nicht nur über den oberflächlichen und äußerlichen Dingen, darum die Flüche. Es geht um das auch genauso ums Verborgene. Und Gott sieht das alles. Und er weiß, das machst du gar nicht vom Herzen. Du tust nach außen so, aber du bestiehlst die Witwe. Was hat Jesus permanent diesem Volk, den Schriftgelehrten, Pharisäern, Sadduzäern 10 vorgeworfen? Ihr Heuchler. Ihr gebt vor nach außen das, ihr getünchte Gräber, gebt das vor, aber das Recht der Weisen und der Witwe brecht ihr, raubt sie aus. Das war, warum Jesus genau das sagt. Ihr seid unter dem Fluch, ihr brecht permanent das Gesetz. Ihr steht unter dem Fluch, denn ihr seid genau dieses Geschlecht, ihr ehebrecherisches Geschlecht. Darauf bezieht sich Jesus. Schlagt mit mir Kapitel 29 auf. Wo liegt das Problem? Vers 1. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr von euren Augen im Land Ägypten getan hat und an dem Pharao und all seinen Knechten und seinem ganzen Land, die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene große Zeichenwunder. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen und noch Ohren zu hören. Was ist das Problem? Das Gesetz war wo drauf geschrieben? Auf steinernen Tafeln. Wo war es noch nicht geschrieben? Aufs Herz. Und darum haben sie das nicht mit fröhlichen Herzen getan und nicht mit Freude getan. Paulus zitiert diese Stellen und diesen Einvers bewusst aus diesem Kontext. Und er sagt, wenn ihr meint, euch unter die Gesetzeswerke zu stellen oder das Gesetz zu tun, dann müsst ihr alles tun. Und zwar nicht nur so oberflächlich, wirklich ins Verborgene hinein, alles. Bis jede Motivation hin. Gott sieht alles, sagt er. So, schaut mal, er gebraucht das Gesetz, um zu zeigen, wozu das Gesetz da ist. Und er sagt, es gibt zwei Orte. Es gibt einen Ort des Fluches und da ist das Gesetz. Da ist dieser Altar, da ist das Gesetz geschrieben. Und es gibt einen Ort des Segens. Jetzt schaut mal, was wurde sofort vorgelesen? Fluch. Und was wurde nicht vorgelesen? Segen. Warum nicht? Weil der Segen erst in Jesus Christus kommt. Weil der Segen nicht auf der Seite des Gesetzes, sondern in dir werden gesegnet. Kurz zum Galater und ich mache Schluss für heute. Wenn Paulus sagt, folglich werden die aus Glauben sind, mit dem Abraham gesegnet, dann ist das ist die Linie mit dem gläubigen Abraham, die aus Glauben sind, das ist der einzige Ort des Segens. Und dann sagt er, denn alle, die aus dem Gesetz des Werken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben. Dann sagt er, das ist der andere Ort. Und wenn er diese beiden Orte des Glaubens und des Fluch des Gesetzeswerken nimmt, dann erinnert er sie an diese beiden Berge, Ebal und Gerazim, und sagt, das sind Ort Segen, Fluch oder Segen. Wo stehst du? Auf welcher Seite stehst du? Zu welcher Nachkommenschaft, zu welcher Familie, zu welcher Linie gehörst du? Gehörst du zu denen, die aus Glauben sind, oder gehörst du zu denen, die aus Segen, die aus Gesetzeswerke sind? Wir werden nächstes Mal weitergehen. Ab Vers 11 schauen wir uns das an und gucken wir uns, wie man an welchem Ort an welchem Berg der Segen kommt. Nicht ohne Grund tauchen in der Bibel Berge auf, auch in den Evangelien. Die Bergpredigt, die selig preisen, glückselig freuen. Wo ist der Segen? Wo kommt der Segen? Von welchem Berg kommt der eigentliche wahre Segen? Und dann werde ich noch euch ein, zwei weitere Dinge aus diesem Text zeigen. Ich hoffe, dass es ein weiteres Mal wir lernen können und sehen, wie es wertvoll ist, von dem Apostel Paulus zu lernen, das Alte Testament zu verwenden. Stellen, die wir nicht als unsere Belegstellen nehmen würden, um zu belegen, was Fluch und Segen bedeutet. Wie wichtig ist, dass wir das Alte Testament richtig verstehen und nicht irgend einfach nur Geschichten. Da sind Belegstellen, die uns wirklich weise und mündig machen, mit der Bibel richtig umzugehen. Ich möchte Jesus Danke sagen. Danke, Herr, dass du uns dieses Geheimnis offenbart hast, dass wenn wir das Alte Testament lesen, Herr, dass wir verstehen, was du uns dadurch erklären möchtest, was bedeutet, dass es die Schrift, das Evangelium schon vorausverkündigt hat und was der Unterschied zwischen Glauben und Gesetzeswerke sind. Und ich danke dir, dass du uns auf den Boden des Glaubens gestellt hast und das ist unsere Gerechtigkeit. Wie wunderbar ist diese Nachricht. Danke, danke dafür. Denn sonst wären wir unter dem Fluch. Danke für das Evangelium auch im Galaterbrief. Danke für wirklich für jede Seele, die dieses Evangelium sehen darf, erkennen darf, denen das Herz gegeben ist und den Augen geöffnet und die Ohren geöffnet worden sind für diese herrliche Wahrheit. Herr, wir loben und preisen dich dafür, für diese Gnade. Amen. Ihr Lieben, Gott anbefohlen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Keine Angst, keine Pause. Ja.